Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Deutschland hat gewählt. Eine Woche ist es jetzt her, dass wir hier in Deutschland Bundestagswahlen hatten. Und ich dachte, das ist doch ein guter Anlass, mich mal wieder aus der Versenkung zu melden und einen kleinen, kompakten Podcast, eine kleine Folge zu machen zum Thema Politik. Kinderwunsch, Kinderlosigkeit und Politik. Nun muss ich dazu sagen, ich bin definitiv keine Politikwissenschaftlerin. Ich durchschaue sicher nicht alles so genau und habe nicht zu allen Themengebieten so die ausführlichen Details und Hintergrundinformationen, die man vielleicht bräuchte, wenn man so eine Podcast-Folge aufnimmt. Ich will euch jetzt auch nicht hier eine ganze politische Analyse zum Thema Kinderlosigkeit in Deutschland darbieten, sondern es geht mir eher darum, zu zeigen, dass Kinderwunsch ein sehr politisches Thema ist. Und ich dachte, wann ist ein besserer Zeitpunkt als jetzt? Im Sommer war noch jeder zweite Deutsche hobbymäßig Fußballtrainer. Und ich dachte, jetzt, wo jeder zweite Deutsche hobbymäßig Politikwissenschaftler ist und eigentlich auch der bessere Politiker wäre oder die bessere Politikerin, ist es doch ein guter Zeitpunkt, einfach mal dieses Thema auf den Tisch zu bringen und euch zu zeigen, dass es ein wirklich politisches Thema ist. Und darum geht es mir heute. Dass das mit der Unfruchtbarkeit und der Kinderlosigkeit ein politisches Thema ist, ist der Bundesregierung eigentlich klar. Zumindest hat sie in den letzten Jahren immer wieder Umfragen und Publikationen zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit herausgegeben. Zum letzten Mal wurde im Jahr 2020 eine Publikation mit dem Thema oder mit dem Titel Ungewollte Kinderlosigkeit, Leiden, Hemmung und Lösungen herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das heißt, das ist ein Thema, das zumindest irgendwo auf dem Radar sein muss. Und dass das Thema auf dem Radar sein muss, ist auch nicht gerade verwunderlich, denn wir wissen es, dass die Geburtenrate in Deutschland sinkt, dass es zu wenig junge Menschen gibt. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem, denn irgendjemand muss natürlich auch die Renten zahlen können. Sei jetzt dahingestellt, ob das der einzige Grund ist, dass dieses Thema da schon Beachtung findet, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine große Motivation, die damit reinspielt. Ja, aber dass ein Thema so ein bisschen gesehen wird, das alleine reicht eben nicht. Und man hört von vielen Seiten immer wieder die Forderung, es muss mehr für uns getan werden, für uns in dem Fall, für die Betroffenen, für die Menschen in Deutschland, die es schwer haben, ein Kind zu bekommen. Und die Frage ist, was muss da eigentlich getan werden? Und was ist es denn, was die Politik machen müsste? Und meine Idee für die Folge heute war, euch einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie komplex dieses Thema ist. Gut, dass das Thema komplex ist, das wisst ihr mittlerweile wahrscheinlich, aber auch so, wie komplex das eigentlich so in die Politik eingebunden ist. Und wenn man über dieses Thema Kinderlosigkeit oder eben Kinder spricht in der Politik, dann sind das jetzt ganz viele Stellschrauben, an denen man eigentlich drehen müsste. Und ich dachte, dass ich diese einzelnen Themenbereiche einfach nach und nach mal so ein bisschen durchgehe und aufzähle, was es damit so auf sich hat. Große Frage für die Politik und auch für die Parteien in Deutschland ist, zunächst einmal, welches Familiensystem denn überhaupt gefördert werden soll. Das ist gar nicht so trivial, denn viele Parteien vertreten nach wie vor das traditionelle Familienbild, also Vater, Mutter, Kind als das, was alleine zu fördern ist und als die einzig wahre Familie. Manch einem mag das jetzt vielleicht trivial vorkommen, aber dass es überhaupt möglich ist, dass gleichgeschlechtliche Paare eine Familie gründen, dass sie eine Ehe schließen und dass sie Kinder adoptieren können überhaupt, ist noch überhaupt gar nicht lange der Fall. Am 1. Oktober 2017 wurde im Bundestag der Beschluss gefasst, dass es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt ist, die Ehe einzugehen und damit auch ein Kind zu adoptieren. Und wenn ich jetzt gerade hier auf den Kalender schaue, das sind wirklich genau 4 Jahre und das ist überhaupt nicht lange. Und so gut es ist, dass es endlich diese Möglichkeit gibt für diese Paare, so viel muss da doch auch noch gemacht werden. Insgesamt ist es so, dass die Adoption wirklich die einzige Methode ist, dass gleichgeschlechtliche Elternschaft entsteht, in Deutschland zumindest. Vielleicht wisst ihr das, dass wenn heterosexuelle Paare verheiratet sind und die Frau wird schwanger und bekommt ein Kind, dann ist der Vater automatisch als Vater eingetragen und anerkannt. Das heißt, da fragt niemand, ist es der leibliche Vater oder nicht. Und genau dieser Automatismus, der greift bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht. Das heißt, gleichgeschlechtliche Elternschaft kann wirklich in Deutschland immer nur durch Adoption hergestellt werden. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Da kann Partnerin automatisch als Elternteil anerkannt werden. Jetzt zum Beispiel Länder, ich habe mal nachgeschaut, wo das zum Beispiel geht. Ist auch ganz in unserer Nachbarschaft, in Belgien, in Dänemark, in Großbritannien, in Nordirland, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich zum Beispiel auch, in Schweden, in Spanien, aber auch in Australien zum Beispiel, in teilweise in kanadischen Provinzen. Das heißt, das ist jetzt keine Sache, die total absurd oder abwegig ist und macht es in Deutschland aber gleichgeschlechtlichen Paaren immer noch schwer, eine Familie zu werden. Und es bedeutet zusätzliche bürokratische Hürden und zusätzliche Unsicherheit auf dem Weg. Gleichgeschlechtliche Paare erfahren allerdings auch in anderen Bereichen eine große Benachteiligung, wenn es um Familienbildung geht. Und das ist dadurch gegeben, dass sie natürlich irgendeine Form der Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um biologisch ein Kind zu bekommen. Und wie das mit den finanziellen Zuschüssen aussieht und der Kostenübernahme, das ist ein sehr leidiges Thema, ein sehr trauriges Thema, wo es wirklich noch viel Änderungen bedarf und wo noch einfach viel gemacht werden muss. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Details dazu eingehen. Ich glaube, dazu wird es nochmal bald eine Extra-Folge geben, weil ich das einfach ein unglaublich wichtiges Thema finde. Aber ich nutze jetzt sozusagen das Sprungbrett und leite um zum nächsten politischen Bereich und da geht es um die Behandlungskosten. Wenn man sich in die Mühlen der Reproduktionsmedizin begeben hat, egal aus welchem Grund jetzt, dann wird man schnell merken, das kann ganz schön ins Geld gehen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, das tut es auch tatsächlich. Also es ist wirklich ein trauriges Thema und ich muss sagen, das ist auch eins der emotionalen Themen bei mir, denn aus meiner Sicht ist es wirklich unmöglich, dass es Paaren, Frauen oder Männern aufgrund ihres Vermögens oder eben des mangelnden Vermögens verwehrt sein kann, ein Kind zu bekommen oder in die Welt zu setzen. Wir wissen es, wenn ein Kind da ist, dann gibt es bestimmte Unterstützung vom Staat und insgesamt, wenn Kinder da sind, dann gibt es Fördermaßnahmen, Eltern werden unterstützt Ob das jetzt ausreicht, sei dahingestellt. Aber wenn man das Kind noch gar nicht hat, dann fällt man da durch den Raster und manche Paare müssen sagen, wir können es uns einfach nicht leisten, eine Behandlung zu machen. Geregelt ist die Kostenübernahme im SGB V im Sozialgesetzbuch in Paragraf 27a. Es handelt sich dabei um eine Richtlinie, die vom GBA beschlossen wurde. Und hier erläutere ich nur mal ganz kurz, weil es wichtig ist, was der GBA ist. Der GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss und der gemeinsame Bundesausschuss ist das höchste Beschlussgremium im medizinischen Bereich in Deutschland. Das heißt, im GBA, da sind zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen vertreten, PsychotherapeutInnen. Und jetzt so ganz kurz gesagt, unterscheiden die eben unter anderem darüber, welche Leistungen die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland übernehmen. Der GBA setzt sich außerdem auch für Qualitätssicherung im Bereich der Krankenhäuser, in der Praxen ein. Und das Besondere am GBA ist, dass es ein Selbstverwaltungsgremium ist. Das heißt, dass dort eben nicht gewählte Politikerinnen drin sitzen, sondern eben Vertreter der Ärzte, der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter anderem. Und in dieser Richtlinie des GBA aus dem SGB V ist eben geregelt, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen bis zu 50% der Behandlungskosten übernehmen, wenn der Behandlungsplan eben genehmigt ist. Darüber hinaus gibt es noch eine andere Art der finanziellen Unterstützung, die ist seit 2012 geregelt, seit dem 1. April 2012. Zum Glück kein Aprilscherz. Und zwar ist da in Kraft getreten die Richtlinie des Bundesfamilienministeriums über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion. Der Titel allein klingt schon wie ein Rattenschwanz, aber es bedeutet, dass eben der Bund und die Länder zusätzliche finanzielle Mittel zur Förderung dieser Behandlungen zur Verfügung stellen. Und wie das eben in den Ländern geregelt ist, unterscheidet sich leider sehr stark von Land zu Land. Ich habe nur Erfahrung darin, wie es in Berlin gelaufen ist, zu ja, meiner Zeit, also als wir diese Mittel in Anspruch nehmen konnten, war es so, dass für den zweiten und den dritten Behandlungsversuch 50% unseres Eigenanteils nochmal vom Land Berlin bezuschusst wurden. Es gab verschiedene Kriterien, die da erfüllt werden mussten und es gab auch eine Obergrenze. Ich glaube, die lag irgendwo bei 900 € in dem Dreh. Aber im Endeffekt war es eben doch so, dass nochmal ein beachtlicher Teil vom Land Berlin bezuschusst wurde. Ich habe hier jetzt eine Liste gefunden, Stand März 2020. Ich weiß nicht, ob da noch was dazugekommen ist. Ist es in folgenden Ländern möglich, noch ja, Kosten abgedeckt zu bekommen? Ich lese euch einfach mal die Liste vor. Vielleicht habt ihr Glück und findet euer Land da drin wieder. Das sind Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Kann aber eben sein, das ist jetzt schon 1,5 Jahre her, dass in der Zwischenzeit da sogar noch Bundesländer dazugekommen sind. Das Problem ist, das große Problem, was es da in ganz vielen Bereichen gibt, dass in der Regel das wieder für das Standard-heterosexuelle Paar greift, das in einem bestimmten Altersrange liegt. Ich weiß, dass es mittlerweile auch Länder gibt, die tatsächlich Alleinstehende bezuschussen und auch gleichgeschlechtliche Paare. Solltet ihr so eine Behandlung machen, informiert euch bitte auf jeden Fall, ob es irgendwie in eurem Bundesland die Möglichkeit gibt, da Kosten abgedeckt zu bekommen. Aber ich wollte ja jetzt hier so ein bisschen über die Politik reden. Ja, die Politik tut hier was, aber wir sehen, wie das eben so ist in Deutschland. Es ist ein sehr heterogenes Bild. Die Länder machen sehr unterschiedliche Sachen. Und eine Sache, da muss ich einfach meine persönliche Meinung sagen. Ich finde, es kann nicht sein, dass der Wohnort darüber entscheidet, ob ich jetzt finanzielle Hilfe bekomme bei meinem Kinderwunsch oder nicht. Da müsste es meiner Meinung nach ein homogenes Bild geben. Da müssen die Länder irgendwie eine einheitliche Entscheidung darüber treffen oder das einheitlich möglichst einheitliche Regeln, dass Unterstützung gewährt wird und eben auch nicht nur für das traditionelle, ich sage das jetzt hier immer so, ne, in Anführungsstrichen, für das traditionelle Familienbild von Vater und Mutter. Ja, jetzt wenden wir uns einem ganz anderen Feld zu, ein Feld, das zum Glück in den letzten Jahren, finde ich, immer mal wieder Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt Debatten dazu, es gibt Diskussionsrunden, man sieht es ab und zu abends im Fernsehen, in irgendwelchen ja, TV-Formaten. Es wurde sogar auch schon mal vom Deutschen Ethikrat diskutiert. Leider ist es meines Erachtens irgendwie danach wieder sehr im Sande verlaufen. Ich rede über das Embryonenschutzgesetz und ich habe ja erst vor kurzem, ich habe gerade nachgeschaut, in der Folge 23 war das, habe ich ein bisschen was über das Embryonenschutzgesetz erzählt. Da ging es um die Frage, wie viele Embryonen im Rahmen so einer Kinderwunschbehandlung eingesetzt werden dürfen, transferiert werden dürfen, dass das eben alles rechtlich geregelt ist. Ja, das große Problem beim Embryonenschutzgesetz ist, dass es aus dem Jahr 1990 stammt. Das heißt, es ist jetzt über 30 Jahre alt und alleine das ist eben ein großes Problem. Ich glaube, da muss ich gar nicht viel weiter dazu sagen. Es ist klar, dass der medizinische Fortschritt in den letzten 30 Jahren enorm war, dass sich in diesem Bereich sehr, sehr viel getan hat. Rechtlich hat sich aber nichts getan. Das bedeutet, dass hier die rechtliche Grundlage und die Realität ganz schön auseinanderklaffen. Das ist eigentlich eine Sache, die, finde ich, so auch nicht mehr vertretbar ist. Und es ist natürlich die Frage, was jetzt mit vielen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin ist, die bislang legal gar nicht erlaubt sind in Deutschland. Und da geht es um die Frage der Eizellspende, es geht um die Frage der Leihmutterschaft. Es stimmt jetzt nicht, dass sich gar nichts getan hat in den letzten 30 Jahren im Embryonenschutzgesetz. Es gibt schon Bereiche, die auch angepasst werden. Ein ganz wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die PID, die Präimplantationsdiagnostik, dass das jetzt überhaupt möglich ist in Deutschland. Es ist jetzt eine andere Frage, wie teuer das ist und wie aufwendig es ist. Aber dass das überhaupt möglich ist, ist eben einer Neuerung auch in dieser Richtlinie zu verdanken. Ob es eine Neuerung im Bereich Eizellspende geben wird, das ist, glaube ich, eine große Frage, die sehr, sehr viele ja, Betroffene hier beschäftigt. Denn wir haben da auch schon immer wieder drüber geredet. Betroffene müssen eben momentan ins Ausland fahren, um eine Eizellspende zu machen. Es ist ja glücklicherweise im europäischen Ausland größtenteils erlaubt, das zu tun, eben unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und also meine Meinung ist da sehr eindeutig, dass es eigentlich keine Option ist, diesen Eizelltourismus ins Ausland zu haben und dann, dass diese Frauen eben teilweise unter sehr unsicheren Rahmenbedingungen ja die Eizellspende im Ausland machen müssten. Meines Erachtens ist es auch nicht möglich, dass man sich da mit diesen großen ethischen Fragen herausredet. Die Frage nach der doppelten Mutterschaft zum Beispiel. Ich denke, dass man so ein Problem eben nur in den Griff bekommt, indem man sich im eigenen Land genau überlegt, was sind eigentlich die Probleme, woran hadert es? Ist es jetzt zum Beispiel die Anonymität der Eizellspende? Dann kann man sagen, gut, da haben wir für die Samenspende jetzt auch eine Option gefunden. Und dass man dann eben Regelungen für das eigene Land ausarbeitet, die dem eigenen Standard irgendwie entsprechen. Sei es jetzt, in manchen Ländern ist es ja zum Beispiel so, dass nur bekannte oder verwandte Personen eine Eizellspende machen dürfen und dass es eben keine kommerzielle Eizellspende gibt. In Österreich ist es, denke ich, so, dass es eben keine kommerzielle Form der Eizellspende gibt. Ich denke, da gibt es durchaus ein großes Potenzial, da gibt es viel, was man diskutieren kann und diskutieren müsste. Ich bezweifle gerade, ich sehe es gerade nicht, dass da in nächster Zeit schnelle Änderungen kommen werden. Aber wenn da jemand anders irgendwie mehr Einsichten hat, dann teilt es doch gerne. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr mehr in dem Bereich wisst, dann kann ich das hier auch nochmal in großer Runde teilen. Aber das war jetzt auch einfach so beispielhaft herausgegriffen. Ich habe gesagt, es gibt eben auch andere Sachen, die in Deutschland nicht geregelt sind oder unzureichend geregelt sind. Ich wollte das einfach hier so als Themenkomplex eben darstellen, die ja, gesetzlichen Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen sind veraltet im Land und auch das trägt zur Kinderlosigkeit bei. Jetzt habe ich irgendwie anhand mehrerer Themenbereiche gezeigt, dass Kinderlose im Land nicht unbedingt unterstützt werden, dass da noch ganz schön viel Raum nach oben besteht. Jetzt kommen wir zu einem vielleicht sogar sehr emotional belasteten Themenbereich. Es geht nämlich darum, dass die Kinderlosen nicht nur unterstützt werden, sondern teilweise sogar gezielt benachteiligt werden. Und das ist für Betroffene natürlich ein sehr schlimmes Thema, denn nun kommt zu der eigenen Trauer, zu den ganzen finanziellen Nachteilen, die man sowieso zu stemmen hat, kommt auch noch hinzu, dass man in anderen Bereichen benachteiligt wird. Und worüber ich hier konkret sprechen will kurz, ist die Pflegeversicherung und der Kinderlosenzuschlag, der im Juni diesen Jahres heiß diskutiert wurde und eingeführt wurde. So zahlen kinderlose Versicherte, die älter als 23 Jahre sind, künftig 0,25 Prozentsatzpunkte mehr Pflegeversicherungsbeitrag. Ja, das Problem ist in der Corona-Krise, glaube ich, klar geworden. Wir brauchen da irgendwie mehr Geld im System. Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden. Es muss mehr Geld in die Pflege fließen. Wo kriegt man dieses Geld her? Tata, gute Idee. Wir müssen die Beiträge erhöhen. Aber die Beiträge werden in dem Fall eben nicht für alle erhöht, sondern es sind die Kinderlosen, für die die Beiträge erhöht werden sollen oder erhöht werden werden. Was ist daran das Problem? Also man kann natürlich so ein bisschen die Logik dahinter verstehen. Ich kann das schon auch verstehen, dass man sagt, ja, jedes Kind ist ein potenzieller künftiger Steuerzahler. Eltern haben eine finanzielle Zusatzbelastung. Die sollen jetzt nicht auch noch mehr in dieses System einzahlen. Nun wissen wir ja, oder ihr, die Hörerinnen dieses Podcasts, ihr wisst wahrscheinlich besser als alle anderen, wie vielfältig die Gründe für Kinderlosigkeit sind und wo überall im Land die Kinderlosen sitzen. Nicht jeder entscheidet sich freiwillig für ein kinderloses Leben. Auch das gibt es, aber es gibt eben viele Leute, die gerne Kinder hätten und aufgrund anderer, also entweder medizinischer Gründe oder eben auch struktureller Benachteiligung oder mangelnder finanzieller Unterstützung nicht in der Lage sind, Kinder zu bekommen und jetzt noch eine zusätzliche Bürde auferlegt bekommen, nämlich, dass sie mehr Beiträge zahlen müssen. Da geht es jetzt gar nicht so darum, wie viel das am Ende ist, wie hoch diese Summe ist, die sie jetzt zusätzlich zahlen müssen, sondern es geht einfach darum, dass ganz krass die Grenze zwischen Eltern und Kinderlosen gezogen wird und ganz klar gewürdigt wird, welch wichtige Leistung es ist, eben Kinder großzuziehen. Und gleichzeitig wird eben auch gesagt, liebe Kinderlose, ihr vollbringt diese Leistung eben nicht, also müsst ihr finanziell dafür aufkommen. Und das Paradoxe ist ja eben, dass es oft eben auch gerade Pflegekräfte sind oder eben Menschen, die gar nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die von Kinderlosigkeit betroffen sind und dass die dann sozusagen auch noch für ihre eigene, für sich selber aufkommen müssen, indem eben die Beiträge für diese Person erhöht werden, damit die vielleicht am Ende irgendwelche Erleichterung erfahren im Arbeitsumfeld. Das ist natürlich eine ganz paradoxe Sache. Es wurde heiß debattiert. Jens Spahn hat so schön anerkannt, dass ja Kinderlosigkeit durchaus auch eine emotionale Belastung ist, aber dass diese Paare ja eben nicht die finanzielle Bürde zu tragen haben, die Eltern zu tragen haben. Ich finde, man kann das ganz schwer rechnen. Ich kann nicht sagen, wie viel ein Kind am Ende des Tages gekostet haben wird. Ich kann nur sagen, dass wir Unmengen an Geld aufwenden müssen, um dieses Kind zu bekommen. Ich finde, man kann durchaus sagen, es gäbe vielleicht andere Marker, an denen man eher messen könnte, ob sich so ein Beischlag erhöhen sollte. Man könnte auch einfach eben schauen, wie viel Geld haben denn die Leute. Es gibt durchaus auch Großverdiener mit Kindern und es gibt eben auch Kinderlose, die nicht unendlich viel finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Es gäbe andere Wege, wie man so eine Beitragserhöhung hätte erzielen können. In dem Fall ist es auf die Kinderlosen gefallen. Und das Traurige an der Sache finde ich eben einfach, dass die Grenze zwischen denen mit Kindern und denen ohne Kindern da ganz krass gezogen wird, dass man so richtig in eine Gruppe gesteckt wird und gesagt wird, ihr tut nichts fürs Land. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist ja die Botschaft. Also zahlt ihr bitte. Und das wird als sehr diskriminierend erlebt, muss ich sagen. Ja, damit leite ich vielleicht jetzt sogar fließend über in einen ganz großen Bereich. Das ist nämlich die große Tabuisierung dieses Themas insgesamt. Und da wollte ich einfach für euch zitieren, was in diesem Bericht des Bundesfamilienministeriums von letztem Jahr steht. Da steht nämlich in Fett gedruckt, so schön dieser Satz: Die Tabuisierung des Unfruchtbarkeitsverdachts ist ein Massenphänomen mit soziokulturellen, sozialisationsbiografischen und politischen Ursachen. Und es ist jetzt ein bisschen ein anderes Themenfeld, aber das ist eben leider immer noch die Realität, dass in unserer Gesellschaft Kinderlosigkeit oft als Makel erlebt wird oder eben auch als Makel einem zugeschrieben wird, also gar nicht nur von Betroffenen selber, sondern eben auch von der Gesellschaft und eben auch von der Politik. Betroffene sind emotional stark belastet, da haben wir oft schon drüber gesprochen, ziehen sich zurück, weil sie auch in ihrem sozialen Umfeld, im Arbeitsumfeld nicht das Verständnis bekommen oder Angst haben vor falschen Reaktionen. Es ist einfach der Umgang mit diesem Thema im Land noch nicht so, wie er für die Betroffenen sein müsste, um das jetzt sehr kurz zusammenzufassen. Und dazu trägt die Politik natürlich auch bei mit all den verschiedenen Facetten, die ich hier gerade angesprochen habe. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt hier keine Wahlanalyse machen. Ich werde jetzt auch keine Prognosen äußern, welche Themen in der nächsten Legislaturperiode unter welcher Koalition oder Regierung angegangen werden. Dazu sehe ich mich ehrlich gesagt nicht in der Lage und das ist jetzt auch gar nicht der Hintergrund des Podcasts heute gewesen. Ich wollte einfach nochmal damit schließen und sagen, es ist ein unglaublich politisches Thema. Ich hoffe, dass ich das hier rübergebracht habe in dieser kleinen, kompakten Folge heute. Das Thema ist politisch, das Thema ist komplex, das Thema ist auch noch komplexer, als ich es hier dargestellt habe. Das Thema ist nicht nur politisch, es ist auch ethisch eben an manchen Bereichen eben nicht ganz einfach zu lösen. Das ist mir auch nochmal so ein bisschen wichtig zu sagen, man kann immer natürlich wütend sein auf die Politik und bin ich auch oft und sage, das muss sich ändern. Aber wenn wir sagen, es muss sich was für uns ändern, muss man eben manchmal auch ein bisschen konkret werden und sich überlegen, welcher dieser vielen Aspekte ist es jetzt, der sich ändern muss? Also was muss angegangen werden? Man muss da möglichst konkret sein. Und leider ist eben dieses ganze Thema ein Thema, das irgendwie noch gar nicht konkret auf dem Radar ist. Wenn man mal so schaut, was sagen eigentlich die einzelnen Parteien zu den verschiedenen Themenbereichen, kann man sagen, ja, eigentlich so gut wie nichts. Also es gibt so ein paar Punkte, es gibt Parteien, die sagen, es sollte mehr finanzielle Unterstützung geben bei Kinderwunsch, bei Kinderlosigkeit. Die Grünen sagen das zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm, die sagen ganz explizit, bei Kinderwunsch sollen alle Paare und alleinstehende Frauen die Möglichkeit einer Kostenerstattung für die künstliche Befruchtung erhalten. So ähnlich ist es auch bei den Linken geregelt. In ihrem Wahlprogramm, da sagen sie, künstliche Befruchtung muss allen Menschen kostenfrei durch Kostenübernahme der Krankenkasse zur Verfügung stehen, auch nicht verheirateten, lesbischen, Single, Frauen, Trans mit Sternchen und queeren Menschen. Also da gibt es durchaus Positionierungen. SPD, CDU kann man sagen, die sagen eigentlich immer nichts. Und es sei jetzt dahingestellt, was man von der FDP hält, aber die FDP ist tatsächlich die einzige Partei, die in diesem ganzen Themenbereich irgendwie konkreter wird. Die FDP sagt, wir setzen uns für ein modernes Sorge-, Adoptions-, Reproduktions- und Abtreibungsrecht ein. Und sie sagen auch eben, dass diese Landesbeteiligung, das, was ich vorher erwähnt habe, dass das so nicht mehr gegeben sein kann, dass das geändert werden soll. Und die gesetzlichen Krankenkassen bei Vorlage einer medizinischen Indikation die Kosten wieder vollständig übernehmen müssen. Ja, ob wir jetzt in der kommenden Regierung hier im Land, ob wir da etwas sehen werden von diesen Forderungen, ja, wir werden es sehen. Ich hätte so gerne diese Folge beendet mit irgendwie so einer Idee, was kann man machen, was müssten wir tun. Ich muss sagen, im Moment habe ich sie nicht. Im Moment fehlt mir so die konkrete Idee, was man jetzt genau tun müsste, um einzelne dieser Themenbereiche anzugehen und da irgendwie auch ins Wanken zu bringen, um da für Innovation, für Neuerung zu kämpfen. Ich versuche es weiter auf meinem alten Weg. Ich denke, der erste Schritt ist, dass die Betroffenen eine Stimme brauchen. Ich glaube, ja, es gibt viele, viele mittlerweile, die sich auch medial äußern zu diesem Thema. Und ich glaube, ja, je stärker wir werden und je mehr wir es schaffen, auch so unseren eigenen Weg zu bewältigen, zu gehen und auch eine Stimme zu bekommen, umso mehr können wir im Endeffekt auch erreichen. Und schließe vielleicht kurz mit der Überlegung, das finde ich immer ganz lustig, weil ich so überlege, ja, woran liegt es denn, dass da nichts getan wird? Wenn man so sagt, ja, jedes 7. bis 10. Paar im Land hat damit Probleme, wenn wir uns überlegen, wie groß ist der Bundestag, muss man sagen, in diesem Bundestag sitzen wahrscheinlich haufenweise Dutzende betroffene Menschen. Und eigentlich ist es schade, dass diese Themen da nicht weiter diskutiert werden, weil eigentlich müsste in den Reihen jeder Partei müssten mehrere Betroffene sitzen. Und warum Themen da nicht auf die Tagesordnung kommen, ist die große Frage. So viel von mir für heute. Kinderwunsch und Kinderlosigkeit sind politisch. Wir werden weiter drüber reden. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht irgendwie kleinkriegen und wir werden nicht stumm sein. Das ist so ein bisschen, ja, mein Motto. Und auch wenn ihr vielleicht noch nicht an dem Punkt seid, dass ihr irgendwie laut darüber reden wollt, ihr dürft mir gerne jederzeit schreiben, gerne eine E-Mail an podcastmaybebaby@gmail.com. Oder ihr folgt mir auf Instagram @maybebabypodcast. Da dürft ihr mir auch sehr gerne Nachrichten schreiben oder die Posts kommentieren. In diesem Sinne bin ich gespannt, was die Koalitionsverhandlungen erbringen. Es tut mir leid, wenn ich heute Hörerinnen aus dem deutschsprachigen Ausland oder von sonst wo abgeschreckt habe. Ich denke, dass das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich sehr deutschlandspezifisch, aber ja, viele der Themen oder eigentlich alle Themen werden natürlich auch in den anderen Ländern diskutiert. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant war und freue mich auf die nächste Folge mit euch.